Also Leute, wir haben vor 2 Wochen über das Erlösungswerk Jesu gesprochen. Und nicht, weil ich zu faul war, sondern weil es so wichtig ist, geht es heute noch einmal über dieses Erlösungswerk. Es ist einfach die absolute wichtigste Botschaft, die zentrale Botschaft des Evangeliums. Es ist die Botschaft vom Kreuz. Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre alle andere christliche Lehre oder Tradition oder Wissen, alles umsonst. Es ist das A und O, dass Jesus gekreuzigt wurde um der Menschen willen. Und da möchte ich deshalb nochmal drauf eingehen, damit das sitzt, damit wir das nicht bloß abspeichern, ja, haben wir jetzt gehört und jetzt wissen wir es, das reicht eben nicht, es soll zu einem Herzensglauben werden, es soll eine Basis werden für unser Denken, für unser Handeln, für unser ganzes Leben. Denn die sichtbare Welt malt uns dauernd irgendwas vor Augen, was nicht so dementsprechend ist. Aber die höhere Wahrheit ist, dass Jesus uns erlöst hat, wie er sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Und auch der Paulus, und er ist uns ja immer wieder ein Vorbild, schreibt an die Korinther, im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ja? Er wollte ihnen nicht irgend Philosophisches erzählen oder seine Schlauheit und sein Wissen, sondern die Botschaft von Jesus Christus und diesen Jesus als gekreuzigt. Ja, vielleicht war das für die Leute nichts so Besonderes damals, dass jemand gekreuzigt wurde, weil viele gekreuzigt wurden zu der Zeit. Man könnte ja sagen, naja und, ist wieder einer mehr gekreuzigt worden. Aber diese Kreuzigung war was ganz was anderes, es war ein Erlösungswerk. Ein Riesenunterschied zu all den anderen, obwohl es ja für die anderen Gekreuzigten mit Sicherheit auch nicht einfacher war oder lustiger war, genauso schmerzhaft und so unangenehm und die Folge davon das Sterben, aber es hat nichts bewirkt. Aber das, was Jesus dort getan hat, hat was bewirkt. Und es hat das Wichtigste des ganzen Universums bewirkt, es hat einen Schnitt gemacht, es hat eine neue Schöpfung gemacht, es hat neues Leben hervorgebracht, es hat die Sünde beseitigt, es hat die Trennung zwischen Gott und dem Menschen beseitigt. Es ist Leben wieder hervorgekommen. Denn dieser Jesus ist ja nicht gekreuzigt worden. Naja, dann haben wir ihn begraben und dann ist er verfault. Nein, am dritten Tage ist er durch die Kraft Gottes auferstanden. Das ist dann das i-Tüpfelchen drauf. Ja, darum ist er ja der, der lebt. Und weil er auferstanden ist, der Erste unter den Brüdern, der Erstling der ganzen Sache, werden auch wir auferstehen und alle, die im Glauben verstorben sind. Wir haben ja die Hoffnung des ewigen Lebens. Er hat es für uns getan. Das haben all die anderen, die an ihn nicht glauben oder von ihm nichts gehört haben, die haben das nicht. Das ist wirklich trostlos, wenn du dann älter wirst und merkst, naja, eigentlich habe ich nicht mehr recht viele Jahre oder nicht mehr viel Zukunft irgendwo und du weißt ja nicht einmal wohin. Da musst du dann oft schon mal dein Hirn ausschalten, denke ich, dass du das nicht, dass du nicht schwermütig wirst. Aber wir als Gläubige, wir Christen, wir haben eine Hoffnung. Wir haben ewiges Leben und das haben wir schon. Das haben wir schon in der Tasche und es ist nicht irgendwie ein Lotteriespiel. Na, vielleicht haben wir es oder nicht, vielleicht haben wir es auch nicht. Wir haben das bereits. Es ist ja bloß der Körper, der irgendwann mal stirbt, außer die Entrückung ist vorher. Und um den brauchen wir ja dann hinterher nicht nachweinen. Da werden wir wahrscheinlich froh sein, dass wir ihn losgebracht haben. Weil ja dieses körperliche, irdische unter dem Tod, unter dieser gefallenen Schöpfung leidet. Aber wir, der Geist des Menschen, Geist und Seele, wir haben ewiges Leben. Und wir gehen direkt zum Herrn und nicht in die Hölle und nicht in ein Wegefeuer und nicht, dass wir irgendwann einmal als Kuh oder als Fliege auf die Welt kommen. Das bilden sich manche ein. Das ist ein Blödsinn, oder? Das kann doch nicht stimmen. Aber so verrückt können Menschen sein. Also ich möchte nicht als Fliege wieder auf die Welt kommen. Man macht Batsch und dann bist du schon wieder hin. Oder als Kuh in Indien, da heißt es vielleicht ein bisschen besser, da darf man es nicht einmal schlachten. Aber wir als Christen, wir nehmen uns vor, nichts anderes zu predigen oder zu wissen, als Jesus Christus, den Sohn Gottes, Mensch geworden, um unseretwillen, um uns zu erlösen von der Macht Satans, von der Sünde und vom Tod und ihn als gekreuzigt und auferstanden zu verkündigen. Und es wird natürlich versucht zu verdrehen und um irgendwie ja, den Menschen als unwirklich oder als was weiß ich alles zu verkündigen. Ja, Paulus zum Beispiel, er schreibt an die Galater, o unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Diesen Galatern wurde dieses Kreuz Jesu gepredigt und immer wieder richtig gehen vor Augen gemalt. Und trotzdem haben die sich schon wieder von irgendeinem Irrlehrer verführen lassen und die Sache verdrehen lassen. Dann schreibt er, oh ihr unverständigen Galater. War wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, der Paulus, der denkt, was ist denn das? Dann schreibt er weiter, er leidet wiederum Geburtswehen für diese Gemeinde dort, für diese Leute. Muss er wieder von vorn anfangen, dass sie wieder auf den richtigen Dampfer kommen. Aber Paulus hat ihnen Jesus Christus als gekreuzigt richtig vor Augen gemalt. Und wenn er das so machen musste oder so machte, dann ist es für uns genauso wichtig, Jesus richtig gehend vor Augen zu malen. Ja, vielleicht ist manchmal so ein Bild, wo man den Gekreuzigten sieht oder was Geschnitztes, als Demonstrationsobjekt gar nicht so verkehrt, um sich das vorstellen zu können. Oder der Film, die Passion. Ja, man darf bloß nicht sich dann so wieder übers Fenster rauslehnen und meinen, jetzt müssen wir dann dieses Bild anbeten oder diese Figur oder dieses Kreuz. Das wird ein Krampf. Es geht nur, um sich das vorstellen zu können. Ja, und wenn man daran denkt, vor ein paar hundert Jahren, da waren ja die normalen Leute nicht so gebildet, dass sie lesen konnten und deutsche Bibel hat es auch nicht gleich gegeben, dann war es ganz sinnvoll, wenn es ein Bild gegeben hat. Dann haben die Leute die Bildersprache gelesen und haben gesehen, oh, da hängt einer am Kreuz, was ist da los? Und dann haben sie nachgefragt, was ist denn das für einer? Warum ist denn der? Ja, und dann haben die denen vielleicht so wieder das Evangelium erzählen können. Man muss immer von der richtigen Seite anschauen. Aber eben diese Bilder und sonstigen Dinge sind nicht dazu da, sich davor hinzuknien, dahin zu schauen, die anzubeten, einen Kranzel rummachen und. Und das braucht man nicht tun und das soll man auch nicht tun. Es geht um das Wort vom Kreuz. So nennt es der Paulus im 1. Korintherbrief. Und er schreibt da, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denen, die nicht glauben, die hören zwar dieses Wort vom Kreuz und sagen, so Blödsinn, wieso soll jemand, der da am Kreuz hängt, die Menschen erlösen? Die Juden haben auch geglaubt, da kommt jetzt wieder einer, wie der David, mit Schwert und Speer und Schild und mit der ganzen Armee und er befreit jetzt dieses israelische Volk wieder von den Römern und dieses Land und diese Staatsform wird völlig wiederhergestellt. So haben die sich den Messias, den Erlöser, den Befreier vorgestellt. Und dann kommt einer ohne Schwert, ohne Mannschaft, predigt von der Liebe und. Und dann wird er noch gekreuzigt. Ja, schlimm, jetzt ist dem auch nichts geworden. Und überhaupt konnte es gar nicht der Messias sein, weil den haben wir uns ganz anders vorgestellt. Und er war es trotzdem. Gottes Weisheit hat er getan. Und für die Vernunftmenschen war es Torheit. Für uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz, das Evangelium, ist Gottes Kraft. Für dich und für mich, die wir das glauben. Es bewirkt was. Es hat Auswirkungen auf unser Leben. Und Paulus schreibt weiter, weil die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. So, also Paulus sagt, wir predigen Christus als gekreuzigt und mit Sicherheit auch als auferstanden. Das schreibt er zwar hier nicht, aber das gehört einfach dazu. Und die Juden haben sich darüber geärgert. Ja, kann man sich das vorstellen? Da kommt Gott, schickt seinen Sohn, er leidet am Kreuz für alle, auch für die Juden. Und dann ärgern sie sich drüber. Gigantisch. Und die Griechen, die schlauen Köpfe damals, die suchten Weisheit. Die wollten immer noch schlauer werden und noch weiser werden. Und die haben philosophiert und politisiert und was weiß ich was alles. Und für die war das ganze Ding nur Torheit. Blödsinn passt in ihre Philosophie einfach nicht hinein. Aber es war Gottes Kraft und Gottes Weisheit und Gottes Antwort auf den Sündenfall, Gottes Antwort auf die Sünde, Gottes Idee. Und der Mensch meint, er wäre besser oder klüger oder gescheiter als Gott. Da haben sich die Leute ganz schön getäuscht. Und irgendwann, wenn sie es gemerkt haben, spätestens nachdem sie gestorben sind, wenn sie gemerkt haben, hoppla, dann haben wir einen Fehler gemacht. Aber dann war es schon zu spät. Darum soll ja dieses Wort vom Kreuz gepredigt werden, auch denen, die nicht glauben oder noch nichts gehört haben, damit sie zum Glauben kommen, nicht, dass sie auch irgendwann merken, hoppla, jetzt ist es zu spät. Das kann passieren. Gut, also wir schauen uns dieses Erlösungswerk noch mal ein bisschen genauer an. Die zentrale Aussage beim letzten Mal war, als Jesus am Kreuz hing und er sagte, es ist vollbracht. Ja, und kurz vorher heißt es, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, sprach er, mich dürstet. Ja, er wusste es, es ist bereits vollbracht worden, was er zu tun hatte. Und dann eben sagte er, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Er ist praktisch schon gestorben. Er ist tatsächlich gestorben und nicht scheintot gewesen, wie manche lügnerische Zungen behaupten. Denn er übergab den Geist. Und ein Scheintoter gibt den Geist nicht ab. Und vor allen Dingen hätte das Erlösungswerk nicht funktioniert. Er musste sterben, denn die Antwort auf die Sünde war eben der Tod. Der Gerechte starb für die Sünder. Dieser Tausch am Kreuz wurde vollbracht. Das Erlösungswerk ist vollbracht worden. Das Schuld- und Sühneopfer ist geopfert worden. Er war dieses Lamm, von dem sie vorher immer geredet haben in ihren Opfern, mit Tieropfer und Blutopfer, war es ein Bild auf Jesus hin, aber er war dieses vollkommene Lamm Gottes, dieses Opfer. Schon der Johannes, der Täufer, sagte, siehe, da kommt das Lamm Gottes, als Jesus kam, um sich taufen zu lassen. Und dort am Kreuz trat einer für alle ein. So wie einer, dieser Adam, für alle gesündigt hat, damit alle unter der Sünde versklavt wurden, so kam einer, ein Gerechter, damit alle, die an ihn glauben, errettet werden, gerechtfertigt werden, mit Gott versöhnt werden, in Einklang wieder mit Gott zu kommen und ewiges Leben zu haben. Ja, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig, schreibt er im Römerbrief. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, sollen alle, die glauben, von Gott freigesprochen werden. Und du und ich, wir sind diese Glaubenden und wir wurden freigesprochen. Welche Gnade. Ja, und du und ich, wir haben nichts dazu getan. außer dass du das glaubst, was er getan hat. All deine guten Werke sind nicht schlecht, aber auf dem Punkt bewirken sie gar nichts. Welche Gnade? Ja, du kannst und du hast nicht und du kannst nicht irgendwas dazu tun. Entweder du glaubst es voll oder ganz oder du lässt es sein. So viele versuchen, was dazu zu tun und gehen Wallfahrten und fahren tausende Kilometer irgendwo hin und meinen, das wäre was. Das nützt eben nichts. Keine Chance. Der Paulus schreibt einmal, er erachtet das alles für Dreck. Im Vergleich zu dem, was Jesus dort getan hat. Hört sich hart an, aber im Vergleich dazu ist tatsächlich Dreck. Ja, es wäre so ein Vergleich, ein Goldbarren und ein Batzen Lehm. Genau so ist. Und du weißt den Wert des Goldes zu schätzen und du weißt auch, wie wenig das Batzen Dreck wert ist. Als dieser Sündenfall stattfand, kam erst das Schlechte, das Böse, das Schädliche und der Tod in diese Welt. Das war vorher nicht da. Wir können uns das schwer vorstellen mit unserem Verstand, weil wir einfach das sehen, wie es in der Welt jetzt ist. Und es war letztendlich für unseren Zeitbegriff immer schon so. Aber es war nicht so gedacht. Gott hat die Welt sehr gut gemacht. Da war kein Tod. Weder bei Menschen, noch bei Tieren, noch bei Pflanzen, noch sonst wo. Wir können uns das einfach gar nicht vorstellen, weil jeder sagt, ja, die Pflanzen, die müssen ja irgendwann sterben, damit sie im Frühjahr wieder neu austreiben. Dann sehen wir wieder, wie groß dieser Sündenfall eigentlich war. Welcher Unterschied zwischen vorher und nachher. Und wir werden es wieder sehen, wenn Jesus den neuen Himmel und die neue Erde wieder erschafft, dann wird es wieder so sein und da werden wir dabei sein und da werden wir uns dann vielleicht wundern, dass das so auch geht. Aber es ist einfach so. Das ist ein riesiger Unterschied. Und genau so, wie das vom Guten zum Bösen gefallen ist, genau so ist umgekehrt durch das Erlösungswerk Jesu von diesem Schlechten wieder hin zu diesem Guten. Denn dass Gott eine neue Schöpfung macht, einen neuen Himmel, eine neue Erde, ist alles eine Folge von diesem Erlösungswerk. Es hat dort begonnen und es wird sich durchziehen, bis alles wieder hergestellt ist. In der Apostelgeschichte heißt es, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Ja, auch die Dinge, die uns heute ganz normal erscheinen oder sogar, dass wir sagen, das ist ja prima und es ist gut so, ist aus der Sicht Gottes überhaupt nicht gut und er wird es noch viel besser schaffen. Die Wiederherstellung aller Dinge, da kommt Jesus wieder. Da heißt es, diesen freilich muss der Himmel aufnehmen bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Er wird wiederkommen. Manche sagen, ja, das ist schon 2000 Jahre her, ob das überhaupt stimmt, das hat es schon ziemlich lang gebraucht. Gottes Zeitplan. Wenn er sagt, dass er wiederkommt, dann kommt er auch wieder. Wann der Zeitpunkt ist, wissen wir nicht. Wir können bloß an den Zeichen der Zeit erkennen, wie weit das wir ungefähr sind. Aber er kommt wieder. Und er kommt nicht als Mensch, sondern als Gott, als König der Könige und als Herr der Herren. Und er wird wieder alles in Ordnung bringen. Da, wo heute sich die Politiker und die Wirtschaftsleute und die ganz Studierten sich die Köpfe zerbrechen, wird Jesus eine Antwort haben und er wird alles wieder in die richtige Ordnung bringen, so dass es passend ist für alle Menschen. Gut, dieses Erlösungswerk hat auf dein und mein Leben Auswirkung, weil wir glauben. Ja, und in dem Maß, wie wir es erkannt haben, dass dieses ein vollkommenes Erlösungswerk ist und wir das auch im Glauben nehmen und auch bekennen und aussprechen, umso mehr wird diese Auswirkung in deinem Leben sichtbar sein. Und wir müssen wissen, es hat auch Auswirkungen auf die Finsternis und deren Machthaber. Darum wollen die das ja ganz schnell vertuschen und verheimlichen, denn rückgängig machen können sie es nicht mehr, sie können es bloß nur versuchen abzuschwächen, zu verdecken, zu verdrehen, zu verändern in dem Sinn, dass man es in ein falsches Licht rückt. Die Tatsache, dass Jesus dieses Erlösungswerk vollbracht hat, kann keiner mehr ändern. Wir haben letztes Mal gesagt, außer es hätte jemand eine Zeitmaschine, ja, aber die gibt es eben nicht. Und man kann es natürlich auch nicht beweisen, außer es hätte jemand eine Zeitmaschine und er reist in diese Zeit zurück und schaut sich das an, ob das jetzt tatsächlich so passiert ist, wie es in der Bibel drin steht. Das können wir auch nicht, also bleibt uns nichts anderes übrig, als das zu glauben. Ja, aber das Gute ist, wenn du es glaubst, ehrst du Gott und wenn du Gott ehrst, ehrt er dich. Und es wird Auswirkungen haben auf dein und auf mein Leben und auf dein ganzes Umfeld. Die um dich herum sind, werden mit dir gesegnet werden, um deinetwillen. Ja. Wir müssen das immer, alle Dinge eigentlich anschauen aus der Sicht der Erlösung. Und da musst du immer wieder auf den Trichter kommen, ja, auch für diese Sache ist Erlösung geschehen. Ja, auch für jene Sache hat Jesus bezahlt. Dieses Erlösungswerk ist vollkommen. Und manche behaupten dann, ja, das stimmt ja gar nicht, weil schau doch her, hier ist schlecht, da passt nicht, hier ist auch noch nichts. Das ändert wiederum nicht die Tatsache, dass es vollbracht wurde. Aber man sieht schon an dieser Aussage, hier ist nichts, da ist nichts, dass der Glaube kaputt ist. Der Glaube sagt, aha, für das ist er gestorben und da hat er erlöst und da wird sich was ändern. Und der Unglaubende sagt, oh, das ist auch nichts gewesen und bei dem war es so schlimm. Der glaubt vielleicht vordergründig an Jesus, aber er glaubt nicht, dass es richtiggehend Auswirkungen hat. Und es ist, ich gebe es zu, es ist ein Stück Kampf, ein Kampf des Glaubens. Weil die gefallene Schöpfung dauernd was anderes predigt oder versucht, dir das einzureden. Darum müssen wir im Glauben feststehen, sagt uns die Bibel, steht fest. Lasst euch nicht um den Kampfpreis bringen, steht fest. Und die Bibel sagt uns das heute immer noch, steht fest im Glauben. Es reicht eben nicht, einmal an Jesus zu glauben und dann wieder alles zu vergessen, passt schon, sondern an Jesus zu glauben ist ein Startpunkt und dann musst du glauben, bis du einmal zum Herrn gehst. Ja, es reicht nicht, in 3 Wochen glaube ich und dann passt es für die nächsten 30 Jahre. Das ist zu billig. Gott sagte schon durch den Propheten Jesaja voraus, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Merkt ihr das? Gott sagt, ich habe dich erlöst. Vergangenheit. Ich habe es schon getan. Ich habe dich bereits erlöst. Und wir haben es eh leichter, weil wir können zurückschauen in die Vergangenheit. Dort hat er schon getan. Jesaja war vor Jesus und er musste in die Zukunft schauen und trotzdem das in der Vergangenheit sagen. Ich habe dich erlöst und es war noch nicht einmal geschehen. Wir können zumindest sagen, ja, das war vor 2000 Jahren. Ich habe dich erlöst. Und für uns wird dieses Erlösungswerk ab der neuen Geburt, ab dem, dass du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dass du wiedergeboren wurdest, ab dem Moment ist es gültig geworden, dieses Erlösungswerk, ab dem Moment hat es auch Auswirkungen. Und wir schauen immer wieder hin auf Jesus, auf den Gekreuzigten, auf den Auferstandenen und auf den, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Das schreibt der Hebräerbriefschreiber im Kapitel 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus. Ja? Und das ist in einer Zeit geschrieben worden, in der wir auch sind, im Gemeindezeitalter. Jesus war schon zu Rechten des Thrones, er saß dort, um zu regieren, und da schreibt dieser Mann, indem wir hinschauen. Und es ist heute noch so. Er ist ja bisher noch nicht gekommen, er sitzt praktisch noch zu Rechten des Thrones, und vielleicht ist er schon in den Startlöchern, ist ja möglich, aber wir sind immer noch so weit, dass wir hinschauen auf diesen Jesus. Ja. Das dürfen wir nie vergessen. Wir schauen immer ihn an, was er getan hat. Das ist die Basis für unser Leben. Und Jesus, als er auf der Erde war, machte eine gigantische Aussage. Er selber sagt, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Lösegeld hat er bezahlt. Nicht mit Gold und nicht mit Silber und nicht mit irgendwelchen wertvollen Gegenständen, sondern er hat sich selber gegeben als Lösegeld. Ein Geisel wird mit Lösegeld freigekauft. Oder, wie es auch schon manchmal gibt, gibt die Leute frei, dafür geben wir in diese Geiselhaft. So ähnlich könnte man sich das vorstellen. Aber eben Millionen und Milliarden von Menschen für einen. Er hat damit bezahlt. Er hat die Menschheit rausgekauft aus der Sklaverei der Sünde, des Todes und Satans. Und es wurde bezahlt. Es ist vollbracht. Ja, und wenn du was kaufst und du das bezahlt hast, dann ist es bezahlt und dann ist dieser Gegenstand in dein Eigentum übergegangen. Ja, auf den Rechnungen steht oft drauf, dass erst, wenn alles bezahlt ist, der Gegenstand in das Eigentum des Käufers übergeht. Oder in Verträgen steht es drin. So, wir wissen aber, dass bereits bezahlt wurde. Für dich und für mich und für alle Menschen ist der Lösegeldpreis bezahlt. Er muss nicht erst bezahlt werden, er ist bezahlt. Ob du es glaubst oder nicht, es ist bezahlt. Ja? Ob es jemand anders darstellt oder was weiß ich, was er damit macht, es ist einfach so. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Es ist einfach so geschehen. Ich sage es immer wieder, damit uns das festsitzt in unserem Kopf und in unserem Herzen. Das ist einfach die Botschaft schlechthin. Ja? Jesus als gekreuzigt zu predigen, na gut, ist er gekreuzigt worden, ist er gestorben, ist er, ja. Aber warum? Das ist das Wichtige. Warum? Ja, das ist ganz anders als die anderen zwei, die mit ihm gekreuzigt wurden, oder die Tausende, die da von den Römern auch noch ans Holz gehängt wurden. Warum und was ist da passiert? Es wurde bezahlt. Es ist vollbracht. Und das baut deinen Glauben. Ja, wenn da irgendwas nicht so richtig läuft in deinem Leben, wenn Schwierigkeiten sind, dann musst du wissen, es ist bereits ein Erlösungswerk geschehen. Es ist bereits bezahlt worden. Und da musst du nicht nur rudern und kämpfen und jammern und was weiß ich, sondern nimm es an. Es ist bereits bezahlt. Und aus dem Grund hast du Zugang zum Thron der Gnade. Aus dem Grund kannst du beten zu deinem Vater, der in den Himmeln ist, der im Verborgenen ist, heißt es, sagt Jesus, und der dir auch im Verborgenen vergelten wird. Vorher war das nicht. Da war eine Trennung. Gott hat die Welt, die Menschen, so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn ans Kreuz gab. Ich habe das eingefügt ans Kreuz. Ja, er hat nicht bloß gegeben als Mensch, sondern er hat ihn als Mensch, als Menschensohn ans Kreuz gegeben. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, das tut man nicht leicht, den eigenen Sohn ans Kreuz geben. Kannst du es einmal versuchen vorzustellen, den eigenen Sohn oder von mir aus auch die Tochter vorzustellen, lass dich jetzt da ans Kreuz nageln. Bloß wegen die paar anderen, die eh so böse sind. Da gehört sich schon sehr viel Liebe zu den anderen dazu, dass man sowas tun kann. Da sehen wir wieder, wie sehr Gott diese Welt und die Menschen liebt. Und er hat nicht aufgehört. Er ist nicht anders, hat sich nicht verändert und er ist heute noch derselbe. Und er liebt dich und mich heute noch mit derselben Liebe. Und er verändert sich nicht. Außerdem ist es ja bei Gott nicht so, dass er seinen Kalender an der Wand hängen hat, wie wir. Und jetzt ist schon 2000 Jahre her, jetzt habe ich mir schon satt geliebt. Jetzt mag ich nicht mehr. Dieses Zeitgefühl ist in der himmlischen Welt nicht da. Da gibt es sowas nicht. Das ist einfach Ewigkeit. Und selbst Jesus, wenn wir ihn ansehen, wie viel Liebe dieser Jesus hatte, da heißt es in der Schrift, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ja, oder Vers vorher, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Obwohl er Gott war, wurde er Knecht, das heißt Mensch. Warum? Auch wieder wegen uns, wegen dir und mir und all den Sündern, die auf der Erde rumlaufen. Und er war so gehorsam, dass er diesen Tod am Kreuz auf sich nahm und hat nicht vorher gekniffen und hat gesagt, jetzt mag ich doch nicht. Ja, er hätte ja, als wir ihn gefangen genommen haben, er hätte ja um Legionen Engel bitten können und die hätten ihn befreit von den Soldaten. Er sagte selber, also wäre das möglich gewesen. Aber er war so gehorsam. Müssen wir fast sagen, Gott sei Dank war er das. Sonst hätte es nicht geklappt mit der Erlösung. Und die Leidtragenden wären wir. Kein ewiges Leben, keine Heilung, keine Segnungen, kein Gebet, das vor die Ohren Gottes kommen könnte. Keine Chance. Egal wie gut du dich bemühst und wie sehr du gute Werke tust, chancenlos, aber es ist vollbracht. Jesus hat uns erlöst. Wir haben dann beim letzten Mal ein bisschen angeschaut, von was hat er uns erlöst. Und da möchte ich auf einige Dinge ein bisschen genauer eingehen. Denn die Bibel sagt ja dann Verschiedenes dazu. Und es ist nur ein Auszug von den Dingen, von denen wir erlöst sind. Und du kannst mit deinem eigenen Bibelstudium selber entdecken, von welchen Dingen uns er erlöst hat. Aber ich sage mal von Anfang an, er hat uns von allem erlöst, was nicht gottgemäß ist. Ja? Von allem, was nicht gottgemäß ist. Und da kannst du dir mal das selber zusammenreimen, was nicht gottgemäß ist. Auf jeden Fall von allem Bösen. Egal von woher und wie. Von allem Bösen hat er uns erlöst. So wie es schon im Vater unser heißt, sondern erlöse oder errette uns von dem Bösen. Er hat es getan. Und er hat uns vom Fluch erlöst und in den Segen hineingestellt. Paulus schreibt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Dort am Kreuz, und dieses Kreuz war aus Holz. Ja, es gab noch kein Aluminium und kein dickes Eisen. Man hat einfach ein Holzkreuz genommen, weil die Schrift schon sagt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Da wurde er zum Fluch. Warum? Der Paulus schreibt im nächsten Vers, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Wir sehen, Gottes Plan ist, dass die Nationen, du und ich, wir gehören da dazu, mit demselben Segen gesegnet werden wie Abraham. Mit diesen Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat. Ich will dich segnen und du sollst zum Segen sein. Das gilt für dich und für mich. Gott will dich segnen und du sollst zum Segen sein. Gott will mich segnen und ich soll auch zum Segen sein. Gottes Plan für dich und mich. Warum soll man noch unter dem Fluch sein, wodurch einer für uns verflucht wurde, also am Holz hing? Das ist eine wunderbare Sache. Losgekauft vom Fluch. Bezahlt. Der nächste Punkt, von Armut zum Wohlstand. Ja, Beweis aus der Schrift, 2. Korinther 8, 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Die Armutstheologie hat keinen Bestand in der Schrift. Das würde auch den Segen Abrahams total widersprechen. Ja, ich gehe aber nicht so weit, dass ich sage, diese Reichtumstheologie ist die richtige. Und dann bleiben wir mal bei Wohlstand. Dass wir, heißt es, in allen Dingen, alle Zeit, alles Genüge haben. Und keinen Mangel haben die, steht in der Schrift, die sich bei ihm bergen. Und noch schreibt der Psalmist, vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal ist, so viel gibt es seinen Geliebten im Schlaf. Ja, wir sollen wir nicht und wir brauchen wir nicht sogenannte Brot der Mühsal essen. So viel, das für dich reicht, es gibt er sogar im Schlaf. Er sagt es. Und in den Sprüchen steht geschrieben, der Segen des Herrn, der macht reich, und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Das ist eine Verheißung, die wir glauben sollen und müssen. Denn dann hat es Auswirkungen. Aber arm wurde Jesus dort, als er am Holz hing. Verflucht und abgeschnitten von Gott, vom Wohlstand, von allen guten Dingen getrennt. Bloßgestellt, geschlagen, splitternackt am Kreuz. Nichts mehr besitzend. Arm bis ins letzte Detail. Fast schon ärmer wie eine sogenannte Kirchenmaus, wenn man so sagt. Nichts mehr. Und dann noch sterben dazu. Und zum Trinken haben sie ihm auch bloß einen Schwamm mit Essig und Galle vermischt gegeben. Geschmackssache, ne? Wenn man sich das vorstellt, ich weiß nicht, nicht angenehm. Auch wenn ihr ziemlich dürstet. Jesus hat uns erlöst von jeder Krankheit, Leiden, Schmerzen. Von all diesen Dingen, von den Kleinen und von den Großen. Auch von den Kleinen, weil viele meinen, ja, die kleinen Dinge, das vergeht eh wieder und das passt schon so. Aber damit machst du eigentlich deinen Glauben ein Stück kaputt. Und wenn du an die kleinen Dinge nicht glaubst, wie sollst du dann an die großen Dinge glauben? Also glaub auch, dass er dich erlöst hat von den sogenannten kleinen Krankheiten. Er hat es getan. Er nahm sie. Und er hat nicht irgendwie gesagt, na, die Krankheit trage ich jetzt und die mag ich nicht tragen und die vielleicht schon. Nein, dieses Werk war vollkommen und er trug jede Krankheit, jedes Leiden, jeden Schmerz. Und er hat für uns Gesundheit erwirkt, Heilung und Wohlergehen. Du sollst dich wohlfühlen. Die Schrift sagt es, dass er es getan hat. Jesaja 53, 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und. Und zum Schluss heißt es, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die bekannte Stelle, die ist im Evangelium wird sie noch einmal zitiert, Matthäus 8, 7 glaube ich, oder so, oder 17, Matthäus 8, 17, als er heilte, und da heißt es, dass diese Schrift sich damit erfüllt. Er nahm unsere Schwachheiten, unsere Krankheiten. Davon hat er uns erlöst. Da kommt meistens das Ja, aber. Ja. Und das Ja, aber Das ist unser Feind. Das ist der Zweifel. Der Ja-Aber ist der Zweifler. Ja, aber hier und da und dort und der und der andere. Dann geht's los, der Glaubenskampf. Und du musst sagen, ja, aber er hat es getan. Du darfst das Ja, aber nehmen. Wenn dir was weh tut, ja, aber Jesus hat mich erlöst. Ja, aber Jesus hat es getragen. Ja, aber ich bin erlöst worden und es ist vollbracht und es kann keiner mehr ändern. Da passt ja, aber. Das andere Ja, aber ist, ja, aber da tut es noch weh. Ja, aber der ist gestorben. Ja, aber. Sagst du, ja, aber ich bin erlöst. Ja, aber ich bin ein Glaubender. Und er hat uns von Schwäche zur Stärke gebracht. Eine Erlösung ist vollbracht worden von allen Schwachheiten. Und der Paulus schreibt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ja, manche hören bloß noch, ich vermag alles. Ich vermag alles. Ich. Und vergessen, dass da steht, durch den oder in dem, der mich kräftigt. Du vermagst nämlich gar nicht recht viel, wenn er dich nicht kräftigt. Da ist gleich Ende. Der eine ist vielleicht ein bisschen stärker wie der andere. Aber in ihm, der dich kräftigt, vermagst du tatsächlich alles. Ja. Das heißt aber nicht, dass er dir alles angehen lässt und dass du alles tun kannst, auch einen Blödsinn machen kannst. Der wird dich nicht kräftigen, damit du einen Blödsinn machst. Oder das, was du dir einbildest. Er wird dich genau in den Dingen kräftigen, wo er dich gesetzt hat und wo er dich berufen hat und wo er dich braucht. Und das ist nicht bloß so ein kleines bisschen. Ja. Wenn du berufstätig bist, dann kräftigt er dich in deiner Arbeit, weil er dich da hingesetzt hat, weil es ja biblisch ist. Und wenn du bloß in einem Haushalt arbeitest oder Kinder erziehst oder sonstigen Job tust, wird er dich darin kräftigen. Wenn du Ehefrau oder Ehemann bist, wird er dich darin kräftigen. Seine Salbung, der Geist, wird dich stärken, diesen Part in deinem Leben gut zu machen und gut zu tun. Also lass dich von dieser Erlösung, von diesem Erlösungswerk, von dieser Kraft auch immer wieder kräftigen in diesen ganz banalen, einfachen Dingen. Das gehört dazu. Er gibt dir ja nicht irgendwas und sagt, so, das machst du jetzt und lass mir jetzt mal Ruhe, mach du das selber. Er möchte ja, dass du immer wieder auch in diesen Kleinigkeiten kommst und dich von ihm kräftigen lässt, damit du das gut machen kannst, damit du auch dann erfolgreich bist und damit wieder zufrieden bist. Der Psalmist schreibt im Psalm 103,5, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Er sättigt dein Leben mit Gutem, nicht mit Schlechtem. Ja, und manchmal ist es ganz gut, wenn wir uns so richtig einmal erneuern lassen und wieder auffüllen lassen, so wie ein Adler, wenn er ein neues Gefieder bekommt. Wieder jung und wieder frisch. Und so ist Gott mit uns. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler und mit Gutem sättigt er dein Leben. Jesaja schreibt, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Die mit dem Herrn Hand in Hand gehen, die eine Beziehung mit uns, mit seinem Gott haben, die gewinnen neue Kraft und sie laufen und werden nicht müde. Und sie gehen und werden nicht matt. So ist der Herr. Es ist einfach wert, mit ihm zu gehen, sich von ihm immer wieder auffüllen zu lassen, kräftigen zu lassen. Er hat uns erlöst von dem ganzen Sorgenzeug. Die Sorgen sind der Feind des Glaubens. Denn wenn der Glaube stark ist, wirst du dich nicht sorgen, denn du weißt, was Gott tut und sagt. Und der Petrus schreibt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also wirf deine Sorgen, diese Gedanken und Befürchtungen, wirf sie auf den Herrn. Quäle dich doch nicht damit. Ja, ich rede mir jetzt leicht. Ja, wenn sie da haben, diese Sorgen, haben sie momentan da. Aber dann soll man eben uns erinnern, was wir tun sollen mit diesen Sorgen. Auf ihn werfen. Auf ihn werfen. Ihm übergeben. Sich unterzuordnen, demütigen unter die mächtige Hand Gottes, weil diese mächtige Hand Gottes fähig ist, dir zu helfen. Warum sollst du dann noch Sorgen machen, wenn er dir hilft? Das ist dieser Glaubenskampf, hin und her. Aber es schaut ja so aus. Und, ja, aber Gott sagt, die mächtige Hand Gottes erhöht dich, hilft dir raus zur rechten Zeit. Paulus schreibt so etwas Ähnliches. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Die Anweisung, was wir tun sollen. Die Anweisung lautet nicht, sorge dich und sorge dich noch mehr, dass Gott das sieht und dir dann hilft, weil er sich erbarmt. Das ist falsch rum. Er sagt, sei um nichts besorgt, sondern du sollst beten und danken. Und deine Anliegen soll der Herr hören. Also sag's ihm, auf gut Deutsch. Und. Gott hat uns von diesen Sorgen oder niederdrückenden Gedanken und Lasten einfach erlöst durch das Erlösungswerk Jesu. Und er hat uns mit Freudenöl gesalbt, sagt das Wort. Er spricht immer wieder von Freude. Die Frucht des Geistes, heißt es auch, ist Freude. Also kommt aus dem Geist heraus Freude. Wenn du Sorgen hast, die kommen nicht aus deinem Geist. Die kommen woanders her. Entweder von einem Sorgengeist, der dich belastet, oder von Umständen, die nicht passen. Aber sie kommen nicht von Gott und sie kommen auch nicht aus deinem Geist. Denn er hat dich mit Freudenöl gesalbt und hat einfach Freude in dein Herz gelegt. Es heißt zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wo es über die Jünger geht, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist kam, wumm, hinein und hat sie mit Freude und mit Kraft erfüllt. Oder der Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Bei vielen geht es ums Essen und Trinken, bei den Nationen geht es ums Essen und Trinken. Was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Oje, oje, was wird Neues werden? Es ist nicht das Reich Gottes, es ist das irdische Reich. Und er sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also hat es mit Freude zu tun. Das Reich Gottes. Also ist auch nicht verkehrt, wenn man sich vorstellt, dass Jesus ein freudiger Kerl ist. Oder unser Vater, der in den Himmeln ist. Die ganzen religiösen Bilder und Vorstellungen verwirren oder bringen uns auf eine ganz andere Denkweise. Wir stellen es alles so hochheilig dar und so wie in der Kirche drin, so still und so. Und was weiß ich, wie man das sagt. Aber im Reich Gottes herrscht Freude. Ja? Und Freude drückt sich dann irgendwo aus. Wenn du dich wirklich freust, dann drückst du dich doch aus damit. Das Einfachste ist, du lachst. Ja? Mancher jubelt, mancher springt, mancher tanzt, mancher juchzt. Irgendwo muss sich Freude irgendwo ausdrücken. Ja? Und im Reich Gottes oder im Himmel, wenn jetzt die freudig sind, dann werden sie so da sitzen. Ich freue mich jetzt so. Ja, ich freue mich so, ne? Und lachen nicht. Kann es ja nicht sein. Es passt irgendwo nicht zusammen. Also hat Freude einen Ausdruck. Genauso wie alle anderen Dinge einen Ausdruck haben. Die Liebe muss sich auch irgendwo ausdrücken. Sonst ist es bloß ein Wort mit 5 oder 6 Buchstaben. Muss sein. Fünf, ja, ich habe es richtig, fünf. Liebt nicht nur mit Worten, sondern in der Tat, heißt es in der Schrift. Ja, sagst du deinem Bruder, ich liebe dich so, und dann gibt er ja obendrauf. Passt dann nicht. Gut, die Schriftstelle noch als Beweis dazu, Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, und zweite Stelle gleich, Freude. Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue und so weiter. Das ist die Frucht des Geistes. Und wir wissen ja, dass das das Wichtigste in uns ist, der Geist des Menschen, der von Neuem geboren wurde, der mit Gott in Verbindung gekommen ist, auf den soll man schauen. Den soll man trainieren, den soll man kennenlernen, der soll die Oberhand in unserem Leben bekommen. Und wenn der Geist die Oberhand hat, hat selbstverständlich auch die Freude und die Liebe und der Friede und all diese Dinge die Oberhand. Manche behaupten, sie wären recht geistlich, und wenn aber diese Dinge nicht zu sehen sind, dann sind sie nicht geistlich. Auch wenn sie 10 cm über dem Boden schweben, sind sie nicht geistlich, wenn diese Dinge nicht da sind. Ist so. Jesus hat uns erlöst von Gebundenheit, Unterdrückung und hat uns frei gemacht. Zur Freiheit sind wir berufen, Brüder. Ja, das Beispiel, wenn wir nehmen, die Frau, die sich nicht aufrichten konnte. Kennt ihr die Geschichte in den Evangelium? Und Jesus, da heißt es, als Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach: Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. So einfach. Ein Satz. Im vollen Glauben. Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Jesus sah im Geist, wie diese Frau mit einer Fessel gebunden war. Mit einer geistlichen Fessel war die gebunden. Und dann sagt er diesen Satz. Und diese Frau konnte wieder gerade und aufrecht gehen in dem Moment. So unkompliziert einfach. Er kannte das Erlösungswerk. Er kannte die geistlichen Dinge. Frau, sagt er, du bist gelöst von deiner Schwäche. Der Psalmist schreibt schon etwas Ähnliches. Er schreibt: Herr, ich bin dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Gelöst hast du meine Fesseln. Auch im Hinblick auf das Erlösungswerk. Gelöst hast du meine Fesseln. Und es gibt eben geistliche Fesseln. Es gibt geistliche Mächte, die versuchen, uns zu bindern mit geistlichen Fesseln, egal in welcher Form. Damit wir ja dieses und jenes nicht tun können, was wir tun sollten. Der Widersacher. Aber jetzt sind wir wieder so weit. Was hat Jesus getan? Er hat uns erlöst von diesen Fesseln, von dieser Unfreiheit, von dieser Unterdrückung. Und du kannst sagen, wie der Psalmist: Gelöst, Herr, hast du meine Fesseln. Und es wird Auswirkungen haben auf dein Leben. Selbst Jesus sagte schon: Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Die wirkliche Freiheit. Nicht nur die Freiheit im Natürlichen, weil man jetzt nicht Sklave sind, oder es früher die Sklaven und die Freien ebenso gegeben hat. Er macht uns geistlich frei. Er hat, besser gesagt, uns geistlich frei gemacht. Er hat uns frei gekauft von diesem geistlichen Sklavenmarkt der Sünde und des Todes. Deshalb schreibt der Paulus in Römer 6, 18: Frei gemacht aber von der Sünde. Denn ihr seid Sklaven der Gerechtigkeit geworden und nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir haben diesen Zwang losgebracht. Wir können zwar, aber wir müssen nicht. Ohne Jesus ist der Mensch unter diesem Zwang, dass er einfach sündigen muss. Denn letztendlich ist es so, dass alles, was nicht aus Glauben ist, Sünde ist. Und dem Glaubenden wird es nicht mehr zugerechnet. Wohl dem, dem der Herr seine Sünde nicht zurechnet, steht in der Schrift. Er hat uns auch erlöst von Satans Herrschaft und vom Machtbereich der Finsternis. Ja. In Kolosser 1,13 steht es ganz klar, schwarz auf weiß, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Versetzt. Von einem Machtbereich in den anderen. Vom Machtbereich der Finsternis, des Satans und des Todes in einem Moment versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hinein in den Machtbereich des Lichts, in den Machtbereich Jesu, des Vaters und in den Machtbereich der Liebe. Hinein versetzt. Er hat es getan. Nicht du bist von einem zum anderen rübergewandert, wie manche religiöse Leute behaupten, wir sind aus einer Wanderschaft und wir gehen eben so gebückt und unterdrückt und mit Lasten belastet, dass wir irgendwann da reinkommen in dieses Reich Gottes. Das stimmt hinten und vorne nicht. Er hat uns versetzt. Zack, du bist von neuem geboren worden. In dem Moment bist du auch hineinversetzt worden. Es ist einfach so. Und er hat uns einfach dann, also nicht nur herausversetzt, sondern obendrein Vollmacht und Autorität über diese Mächte der Finsternis gegeben. Er hat schon angefangen damals, seine Jünger auszusenden, und da heißt es, er sandte sie aus, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Oder an einer anderen Stelle, als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und weiter heißt es, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Er hat uns erlöst von dieser Herrschaft Satans, von dieser Knechtschaft und uns die Autorität gegeben, die Dämonen auszutreiben in seinem Namen. Und da heißt es eben, wie ich es gerade gelesen habe, über die ganze Kraft des Feindes. Egal, was der Teufel gegen dich anleiert, du hast mehr. Du kannst etwas dagegen tun. Die Frage ist immer bloß, tust du was dagegen? Die Frage ist immer bloß, glaubst du, dass du was dagegen tun kannst? Dass du in diesem Namen die Autorität hast? Wenn du das nicht weißt oder nicht glaubst oder nicht tust, dann nützt es nichts. Also, dann predige ich das, damit du weißt, dass du es hast und dass du es tun kannst und tun musst. Jesus hat dir seinen Namen dafür gegeben. Widersteh dem Teufel und er wird vor dir fliehen. Er wird wieder davonlaufen. Er wird unverrichteter Dinge abziehen müssen, weil der Name Jesus dafür bürgt. Und dieser Name hat heute noch genauso viel Power wie vor 2000 Jahren. Der ist nicht schwächer geworden. Es ist einfach so. Er hat uns versetzt von der Finsternis hinein in sein Licht, damit wir Licht haben, geistliches Licht, und sehen können. Ja. Es heißt in der Apostelgeschichte, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott. Das ist die Bekehrung. Von einem Herrn zum neuen Herrn. Zuerst war der Herr der Satan, ob sie es wussten oder nicht. War Finsternis, geistliche Blindheit, stockfinster was. Hin zum Licht, taghell. Und der Herr ist Jesus geworden in dem Moment. Denn einst, schreibt der Paulus, wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. So wandelt als Kinder des Lichts. Ja, sozusagen, stellt euch jetzt nicht so dumm an, sondern wisst es und handelt und lebt auch danach. Damals, früher, wart ihr Finsternis oder in der Finsternis unter der Herrschaft Satans. Aber jetzt seid ihr Licht Jesus sagte schon, ihr seid das Licht der Welt. Aber wenn man ein Licht unter den Scheffel stellt, kann es leuchten, wie es will. Keiner sieht es. Ja, kannst du 1000 Watt Birne hineinstellen, unter den Scheffel, zack, drauf, keiner sieht es. Machst den Scheffel weg, ist der Raum taghell. Er hat uns erlöst von Menschenfurcht, von bösen oder korrupten Menschen. Viele meinen, naja, muss man sich was gefallen lassen von denen. Sicherlich ist es nicht so, dass wir da mit gleicher Münze zurückzahlen. Aber wir haben ja andere Waffen, wir haben ja geistliche Waffen. Segnet, die euch fluchen, sagt Jesus. Da wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt streuen. Stell dir das einmal vor. Feurige Kohlen. Da oben drauf. Wie schnell, dass du einen Eimer Wasser suchst. Das sind unsere Mittelchen. Viel wirksamer als die anderen Dinge. Und die Schrift sagt, wenn Gott Wohlgefallen an dem Tun eines Menschen hat, wird er sogar seine Feinde mit dem Frieden machen lassen. Also sieh du zu, dass Gott an dir wohlgefallen hat und er wird die Menschen, die eigentlich gegen dich sind oder sein wollen, umdrehen und sie werden plötzlich für dich sein. Und sie werden dir helfen. Ja, oder er wird sie beseitigen, das ist auch möglich. Aber er wird nicht zulassen, dass sich Tag ein, Tag aus und jahrelang bestimmte Menschen pisacken und dich ärgern und dich unterdrücken und was weiß ich, dir alles antun. Das kommt vom Erlösungswerk her. Und es gibt eben solche Menschen. Paulus schreibt es auch, dass die Treue nicht aller Menschen Sache ist. Aber in diesem Vers steht, dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Nicht erst, wenn wir gestorben sind. Ja, da haben wir die weg, ist schon klar. Aber da ist es, was nutzt uns das jetzt? Ja, wenn du dann die nächsten 30, 40 Jahre vor dir hast und du denkst, ja, jetzt muss ich mit denen noch 30 Jahre auskommen und der will mir ja immer bloß hinsagen und ärgern, da musst du wissen, dass der Herr da eingreift. So wie der Herr es meint, wie er es machen muss. Aber er wird es tun. Also bete und segne diese Leute und der Herr wird dich von schlechten und bösen Menschen erretten. Und so können wir jetzt da weiter tun. Es gibt so viele Dinge, von denen er uns erlöst hat. Und es gibt noch so viele Schriftstellen, die diese Dinge, die ich vorgelesen habe, bestätigen. Aber das würde den Rahmen sprengen. Und jeder von uns hat eine Bibel oder vielleicht zwei und drei und mehr. Und wir müssen selber nachlesen und studieren. Weil dann glaubst du es noch eher oder noch besser. Dann hast du es schwarz auf weiß vor Augen und du beschäftigst dich mit Gott, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, wenn du da drin anfängst zu suchen. Und er wird sich finden lassen und er wird dir Antworten geben. Und er wird dieses Wort, das du findest, direkt in dein Herz hineinfallen lassen. Und dann kannst du es auch ganz klar glauben. Ja, wenn ich das bloß vorkaue, sagst du zwar momentan, ja, genau, wunderbar, morgen ist es wieder weg. Aber das, was du direkt von Gott bekommst, das ist morgen nicht weg. Das brennt sich ein in deinen Geist, in dein Herz und du merkst dir das über Jahre hinweg. Und wenn du es immer wieder mal nachliest, wirst du es nie wieder vergessen. Aber wir müssen einfach wissen, diese Erlösung ist vollbracht und diese Erlösungskraft ist verfügbar und wirksam in unserem Leben. Glaube es und sprich es auch aus. Ja? Ja, die Waffe, die wir haben, ist unser Mund. Und diese Waffe musst du einsetzen. Diese Kraft, diese Erlösungskraft oder Auferstehungskraft wurde zuallererst an Jesus wirksam an dem Tag, als er von den Toten auferstand. Und genau diese Kraft ist jetzt in dir und in mir wirksam. Nicht erst dann, wenn wir auferweckt werden, sondern schon jetzt ist diese Kraft wirksam geworden. Und sie hört nicht auf zu wirken. Diese Erlösungs-Auferstehungskraft wird alles, was noch aussteht, hervorbringen. Und es wird alles so geschehen, wie Gott sich das vorgenommen hat und wie er es in den Schriften schon vorangekündigt hat. Die Wiederherstellung aller Dinge wird kommen. Die Wiederkunft Jesu wird sein. Niemand wird es aufhalten können. Die Entrückung wird sein. Unsere Segnungen werden hervorkommen. Denn die Schrift sagt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Nicht werden wir erst erlöst, sondern wir haben sie. Die Erlösung des Leibes wird dann auch stattfinden, aber wir haben sie schon. Aber sichtbar wird sie dann, wenn er wiederkommt, wenn die Entrückung stattfindet, wenn Auferstehung stattfindet. Und das ist unser Glaube. Und die Schrift sagt, dass der Glaube eine Verwirklichung dessen ist, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja? Du siehst die Kreuzigung nicht. Du liest es, du kannst es glauben oder auch nicht, aber du glaubst es. Sonst wärst du nicht hier. Und dieser dein Glaube ist eine Verwirklichung dieser Dinge. Darum bringt dein Glaube Ergebnisse hervor. Darum wird dieses Erlösungswerk Auswirkungen haben in deinem Leben. So lerne das Wort Gottes und sprich es aus. Das ist Glaube pur. Und das bringt Ergebnisse. Wie der Hebräerbrief sagt, damit ihr nicht träge werdet oder faul werdet oder gleichgültig werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Ja? Wir harren aus im Glauben und wir erben Verheißungen. Das, was verheißen ist von Gott, wird zustande kommen, denn Gott ist treu. Ja? Er wacht über seinem Wort und er wird es ausführen zu seiner Zeit. Amen.